Die Stimmung ist sehr aufgeladen und ich denke, es gibt eine gewisse Verzweiflung über die neue Regierung, dadurch, dass der Likud eine Koalition mit rechtsextremen Parteien eingegangen ist und die Minister teilweise hochproblematisch sind, um es diplomatisch zu sagen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite eine gewisse Verzweiflung, über die wir auch heute reden, also eine große Sorge, wie das weitergeht mit der Politik und der Demokratie und dem Land. Gleichzeitig sind diese Demonstrationen an den Samstagabenden, jetzt gab es bisher drei, von Woche zu Woche werden es mehr Menschen. Es sind auch in der ersten Woche bereits viel mehr erschienen, als die Organisatoren erwartet hatten. Also es wird jetzt zu einer richtigen Massenbewegung. Am Samstagabend waren es, glaube ich, um die 100.000. Und die Stimmung wird mir schon als sehr hoffnungsvoll und kämpferisch und wir lehnen uns dagegen auf. Und das ist auch unser Land berichtet. Also das Motto dieser Demonstration ist sehr Baitschel Kulanu, es ist unser Land, auch wir lassen uns das nicht nehmen.
Sie haben das jetzt schon dargelegt, dass die Demonstrationen von Woche zu Woche breiter werden und mehr Menschen daran teilnehmen. Was für Menschen nehmen denn momentan an diesen Demonstrationen teil?
Im Großen und Ganzen das Spektrum der jetzigen Opposition. Also die Wähler und Wählerinnen, die vom Spektrum der Parteien von Yair Lapid und Benny Gantz, also als Mitteparteien bis zum linken Rand Meretz und auch noch sicherlich aus dem außerparlamentarischen Spektrum. Also im Großen und Ganzen die Menschen, deren Regierung, die letzten 1,5 Jahre bestanden hat, die jetzt abgelöst worden ist vom rechtskonservativen bis rechtsextremen Lager, das ist meiner Ansicht nach die ganze Opposition, die auf die Straße geht und in dem Sinne ein sehr, sehr breites Feld.
Im Mittelpunkt dieser Demonstrationen steht die Justizreform, die Anfang Januar vorgestellt wurde, und über die werden wir jetzt genauer diskutieren. Der Justizminister Yariv Levin plant eine weitreichende Justizreform. Er hat einen Reformvorschlag im Januar präsentiert. Es heißt, dass diese Reform die Macht des obersten Gerichtshofes stark mindern würde. Können Sie ausführen, was genau ist denn der Inhalt von dieser Justizreform?
Bei der Justizreform geht es um 4 Punkte, hauptsächlich von dem der, den Sie gerade angesprochen haben, der kritischste ist, also der, der jetzt im Fokus steht. Die Macht des obersten Gerichtshofs soll stark eingeschränkt werden. Man muss dazu sagen, in Israel gibt es keine Verfassung, es gibt sogenannte Basic Laws, Grundgesetze. Und bisher war es so, dass der oberste Gerichtshof als einzige Instanz oder als mächtige Instanz sehr viel Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen konnte, eben weil es vieles nicht in der Verfassung, also weil es keine Verankerung in der Verfassung gibt. Und jetzt die neue Justizreform will das um 180 Grad drehen, so dass es gibt auch viele Kritiker von der Linke oder Mitte-Links-Parteien, die gesagt haben, es braucht eine Reform dieses Gerichtshofs. Aber jetzt geht es eben um 180 Grad, so dass der amtierenden Regierung eine sehr, sehr viel höhere Macht eingeräumt wird und das dann auch mit einer einfachen Knesset-Mehrheit entschieden werden kann, dass die Entscheidung des obersten Gerichtshofs mit einer Knesset-Mehrheit von einfachen 61 zu 59 Stimmen wieder overruled werden können, wieder umgestürzt werden können. Also das ist der größte Punkt. Und die anderen Punkte sind die sogenannten Rechtsberater der Minister politisch zu besetzen und nicht mehr mit Juristen. Also es geht und ein weiterer Punkt ist das sogenannte Vorgabe des Unreasonableness auszumerzen. Unter diesem Stichwort Unreasonable ist zum Beispiel jetzt der Minister Dehri wieder entlassen worden. Weil es einfach viele unklare Vorgaben oder gar keine Vorgaben gibt und dass der Gerichtshof einen hohen Einmischungsgrad in die Politik hatte. So würde die Regierung das beschreiben, die andere Seite würde es so beschreiben, damit wird das System undemokratisch, weil die Gewaltenteilung fehlt. Das ist der Knackpunkt dieser Justizreform.
Gehen wir jetzt nochmal genauer ein auf die Pro- und Kontrapunkte von dieser Justizreform. Wie begründeten die Regierung überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Reform?
Im Mittelpunkt der Begründung steht die Annahme oder Behauptung, dass das bisherige Justizsystem undemokratisch sei, weil es eben von Richtern besetzt ist, die sich nur aus einem bestimmten Komitee rekrutieren, also ein bestimmtes Ein Komitee, was aus Richtern, Richterinnen besteht, kann jeweils ihre Nachfolger bestimmen. Das heißt, das steht komplett außerhalb des politischen Systems, der wie auch immer amtierenden Regierung des Parlaments. Das sei eine undemokratische Besetzung. Und dass die Entscheidungsfreiheit, wie ich eben sagte, des Gerichtshofs sehr, sehr weit geht und damit das Parlament, was ja der eigentliche Volksvertreter sein soll, sehr stark beeinflusst werden kann. Das ist die Begründung dafür. Also die Sichtart, es geht hier um einen, ich würde sagen, es geht um einen Kampf um die Besetzung des Begriffs der Demokratie, weil das die Begründung dafür, diese Justizreform einzuführen, ist eben auch, dass das bisherige System undemokratisch sei. Und es werde demokratischer, wenn man das an die jeweils gewählte Mehrheit stärker anpasst und damit auch Politiker Entscheidungen treffen können und sich nicht nur, so ganz stimmt das natürlich nicht, ich sage es jetzt also etwas plakativ, aber sich nicht nur von Rechtsanwälten, Rechtsberatern, Richtern Entscheidungen vorgeben lassen müssen.
In der Auseinandersetzung mit dieser Justizreform steht der Begriff der Demokratie und genau auf diesen Begriff berufen sich auch die KritikerInnen von dieser Reform. Nämlich besagen diese, dass durch diese Justizreform die Gewaltenteilung in Israel nicht mehr sichergestellt ist. Ist eine solche Befürchtung zum jetzigen Zeitpunkt begründet?
Für begründet halte ich sie schon. Der Entwurf der Reform, wie er derzeit vorliegt, ruft die Sorge nach einem Ende der Gewaltenteilung hervor. Begründet ist diese Kritik also durchaus. Gleichzeitig würde ich auch jetzt dazu raten, also ohne das jetzt an die israelische Gesellschaft zu geben, wenn es mein Land wäre, würde ich wahrscheinlich auch auf die Straße gehen. Aber es gibt auch eine große Alarmstimmung und eine katastrophische Rhetorik in dem Ganzen. Da liegt jetzt erstmal ein Reformentwurf auf dem Tisch. Man kann auch annehmen, dass das Gegenstand von Verhandlungen noch wird. Also, dass durch Druck aus dem Ausland, von der USA, von Europa, von seinen paar internationalen Partnern, die Netanyahu sehr wichtig sind, Netanyahu diese Reform auch noch mal moderater gestalten wird. Es ist so ein bisschen, man legt was vor, es sorgt für Aufschrei, man kann es dann aber wieder stückweise zurücknehmen, und kann dann sagen, okay, das ist jetzt der Kompromiss, auf den wir uns einigen. Und in dem Sinne sehe ich durchaus noch Spielraum für einen demokratischen Prozess, diese sehr weitreichende Justizreform noch abzuändern und einige Punkte moderater zu gestalten. Und das eben nicht so absolut zu setzen, wie es jetzt im Moment vorgeschlagen ist.
Sie haben es jetzt bereits angesprochen, es gibt in Israel diesen Konflikt einerseits zwischen dem obersten Gerichtshof und dem Parlament bzw. der Regierung auf der anderen Seite. Die Regierung und das Parlament stehen sich relativ nahe, auch politisch, und seit den Wahlen im November gelten sie als rechtskonservativ, rechtsreligiös. Dem obersten Gerichtshof wird hingegen nachgesagt, dass er eher linksliberal eingestellt ist und dieser würde jetzt durch eine solche Justizreform also an Macht verlieren. Es gibt diesen Konflikt und Öl ins Feuer dieses Konflikt gekippt hat nun die Entlassung des Ministers Adie Dedi. Diese Entlassung des ultraorthodoxen Adie Dedi hat eben dieser oberste Gerichtshof angeordnet. Grund dafür ist eine Verurteilung Deris wegen Steuerhinterziehung. Frau Hestermann, können Sie ausführen, welche Rolle spielt denn die Entlassung Deris in diesem Konflikt?
Sie haben es eben völlig richtig gesagt. Ich will es noch einmal verstärken. Der oberste Gerichtshof in der Vergangenheit sehr linksliberal besetzt. Die Regierung und das Parlament sind nicht nur in der jetzigen Regierung, sondern generell sehr übereinstimmend in Israel. Im jetzigen Fall eben rechtskonservativ, rechtsreligiös, teils rechtsextrem. So dass man vermuten kann, dass hinter dieser Justizreform, wer auch immer sie angeht, wer auch immer sie kritisiert, ist natürlich ein ganz grundlegender politischer Konflikt. Und interessant ist auch, dass Yair Lapid als Ministerpräsident vor 2 Jahren auch schon mal eine ähnliche Reform vorhatte. Nur dann hätte eben seine Partei in der Knesset die Mehrheit gehabt, oder nicht seine Partei, aber seine Koalition hätte die Mehrheit gehabt, um ihr politisches Programm durchzusetzen. Also man sieht schon auch daran, dass die scharfe Opposition, die scharfe Kritik an dieser Reform natürlich auch darauf beruht, dass die Opposition jetzt eben nicht mehr an der Macht ist und sie, ich will nicht sagen, in allen Punkten das Gleiche gemacht hätten, aber durchaus auch das System abgewandelt hätten, so wie es funktionierte bisher. Die Entlassung von Ariel Dery, ich würde es als ein gutes Zeichen beschreiben, dass das System, so wie es ist, ja noch funktioniert. Der oberste Gerichtshof widerruft eine Entscheidung der Regierung, einen bestimmten Kandidaten als Minister einzusetzen, der in der Vergangenheit verurteilt wurde, wegen Korruption, Steuerhinterziehung, sogar im Gefängnis saß. Der Grund dieser Entscheidung ist, es gibt dafür kein Gesetz, dass jemand, also die Basis, es gibt dafür kein Gesetz, dass jemand, der so vorbestraft ist oder eine Straf auf Bewährung mal hatte, nicht Minister werden dürfte. Der Oberste Gerichtshof hat jetzt wegen unreasonable so entschieden und gesagt, er sollte aber nicht Minister werden, weil das das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Regierung, in die Politiker, die an der Spitze, an der Macht sind, erschüttern würde. Und jetzt die Entlassung gefordert, der Netanyahu ja auch nachgekommen ist, beziehungsweise nachkommen musste. Das ist jetzt also ein Punkt für die Opposition, ja, also in dieser Auseinandersetzung. Wenn Sie sagen Öl ins Feuer, man könnte natürlich auch sagen, jetzt prallen da, es ist sehr konfrontativ. Ja, also noch ist der Gerichtshof in den Händen der linksliberalen Richter und Richterinnen im Großen und Ganzen. Solange sie noch können, agieren sie. Jetzt ist es aber natürlich ein konfrontativer Kurs, der damit eingeschlagen ist.
Sie meinten jetzt, dass durch diese Entlassung von Arrigeri, die kann auch aufzeigen, dass das System, so wie es jetzt ist, eigentlich noch funktioniert. Wenn
Ja.
jetzt aber diese Justizreform tatsächlich durchkommen würde, dann wäre ja eine solche Entlassung, die der oberste Gerichtshof anordnet, nicht mehr zugelassen, oder?
Richtig, dann hätte der Oberste Gerichtshof nicht mehr die Macht dazu. Wenn die Justizreform durchkommt, das wäre einer ihrer zentralen Punkte, kann der Oberste Gerichtshof nicht mehr aufgrund von Unreasonableness entscheiden. Die Entscheidungsmacht ist sowieso eingeschränkt. Dann könnte die jeweils amtierende Regierung sehr frei oder viel freier Ministerposten besetzen, ohne dass es von justizieller Seite gegengeprüft werden müsste, was ja natürlich auch für Netanyahu ein gewisses Eigeninteresse beinhaltet.
Kommen wir jetzt noch zu sprechen auf dieses Eigeninteresse von Netanyahu, dass Netanyahu auch nahegelegt wird, wenn es um diese Justizreform geht. Böse Zungen behaupten, dass Netanyahu diese Justizreform auch deswegen durchbringen will, um seine eigene Position zu verteidigen. Er selber ist momentan mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Frau Hestermann, was halten Sie von diesen Anschuldigungen?
Netanyahu befindet sich in drei laufenden Gerichtsverfahren zurzeit. Und ich denke, es ist nicht vermessen zu beschreiben, dass er unter anderem deswegen wieder an die Macht zurück wollte als Ministerpräsident, um sich dieser Gerichtsverfahren zu entledigen, weil ihm das ein Stück weit Immunität verschaffen würde, allerdings nur in einem von den drei Anklagepunkten. Deswegen habe ich auch selber das als Eigeninteresse beschrieben. Ja, also ich denke, das ist ein begründeter Vorwurf. Gleichzeitig geht die Justizreform nicht nur von der Person Netanyahu aus. Also die Politik in Israel die letzten 2, 3 Jahre ist ja völlig irre, wenn ich das sagen darf, weil sie sich hauptsächlich um die Person Netanyahu drehte. Anti-Bibi, pro-Bibi. Das ist auch der Hauptgrund, warum Benny Gantz ja ihr Lapid, also die Vorsitzenden der beiden jetzt Oppositionsparteien, aber aus der Mitte heraus, die ideologisch sich gar nicht so sehr vom Likud unterscheiden, es unter allen Umständen abgelehnt haben, mit Netanyahu nochmal also eine große Koalition einzugehen. Das hätte uns die rechtsextremen oder die rechtsreligiösen Parteien an der Regierungskoalition erspart. Gleichzeitig geht diese Reform nicht primär von Netanyahu aus, sondern wurde eben von anderen Kräften durchaus vorbereitet, zum Beispiel von dem rechtskonservativen Think Tank Kohelet, von amerikanischer Seite oder mit amerikanischen Geldern gefördert, Kohelet. Levin hat es auf den Tisch gelegt, also da kann man durchaus davon ausgehen, dass Netanyahu gar nicht der primäre Pusher jetzt bei dieser speziellen Ausformung der Reform gewesen ist. Aber dass er die Koalition so geformt hat, dass er an die Macht zurück wollte aus Eigeninteresse, um die Gerichtsverfahren loszuwerden, ich denke, das steht soweit außer Frage.
Wie könnte diese Reform noch gestoppt bzw. abgemildert werden?
Also wie ich vorhin ausgeführt habe, ich gehe davon aus, dass sie noch abgemildert wird, weil die Opposition im Land und auch international dagegen doch sehr groß ist und sich das auch Netanyahu eigentlich nicht, würde ich vermuten, leisten kann, es in dieser Form durchzusetzen. Allein schon wegen der Spaltung der Gesellschaft. Israel ist ja eine Gesellschaft, die auf vielen horizontalen, vielen verschiedenen Gruppierungen säkular, religiös, Mizrachim, Aschkenasim, ethnische Minderheiten, Bildungsunterschiede sehr, sehr in vielerlei Hinsicht gespalten ist. Und diese Justizreform so durchzusetzen gegen den Willen einer sehr großen Anteil des Bevölkerung könnte mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und meine Vermutung ist, dass Netanyahu das auch weiß. Die Gefahr für die Demokratie besteht natürlich nicht nur in der Justizreform, sondern auch in den rechtsextremen Kräften, die jetzt an der Koalition beteiligt sind, die sich sehr rassistisch und homophob geäußert haben in der Vergangenheit. Da sehe ich tatsächlich große Gefahren. Gleichzeitig ist mir auch wichtig zu betonen, dass nur in Anführungsstrichen 10% der Israelis die rechtsextremen Parteien gewählt haben. Ein Phänomen, das wir ja auch aus Europa kennen, das in dem Sinne gar nicht so sehr besonders ist, wie es jetzt manchmal aufgebauscht wird. außer dass sie natürlich jetzt an der Regierungskoalition beteiligt sind. Und was mir auch Hoffnung gibt für die Demokratie in Israel, ist durchaus die Streitlustigkeit. Also die Tatsache, dass es jetzt so viele Demonstrationen gibt, dass die so viel Masse anziehen, dass auch die Mainstream-Medien, die sich oft etwas bedeckt oder unpolitisch gehalten haben, sehr, sehr stark gegen die Justizreform sich aussprechen. Also dieses sehr hohe Maß an Presse- und Meinungsfreiheit und Streitkultur in Israel ist ja auch ein Teil von gelebter Demokratie. Es sind ja nicht nur die Institutionen, die Gewaltenteilung, wie wir sie aus Deutschland und Europa kennen, der Schweiz, sondern das, was Menschen, was die Gesellschaft als gefühlt, als gelebte Demokratie kennt. Und insofern würde ich diesem doch der berechtigten Sorge auch die Hoffnung entgegensetzen, dass sich das durch viel Streit wieder auf moderatere Bahn lenken lässt. Ja, die Regierung ist gefährlich in der jetzigen Form. Gleichzeitig zerfallen die Regierungen in Israel auch sehr schnell. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir in einem Jahr schon wieder ganz woanders stehen. Dass sich an ideologischen Fragen, wie zum Beispiel auch der Entlassung jetzt von Aryeh Deri, die Koalition auch wieder nicht aufrechterhalten lässt. Das will ich jetzt nicht als Teufel an die Wand malen, aber vielleicht eher als Hoffnungsschimmer. Also ich sehe alles nicht so set in stone, wie es manchmal in deutschen oder europäischen Medien, internationalen Medien bereits als Ende der Demokratie eingeläutet wird. Dem würde ich gerne noch etwas mehr Zeit geben, bevor wir das Ende der Demokratie in Israel einläuten.